Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sind verabredet mit einer Siegerin. Ihr Name? Lena Schette. Sie hat einen der wichtigsten deutschen Literaturwettbewerbe gewonnen, den Bachmann-Preis. In ihrem Text geht es um die öffentliche Bewertung von Körpern. Dann? Haben deutsche Theater ein Antisemitismusproblem? Eine Initiative sagt ja und hat sich an diesem Wochenende gegründet, um dagegen vorzugehen. Unter anderem dabei die Münchner Kammerspiele und das Staatstheater Augsburg. Und dann besuchen wir eine Firma in der Ukraine, die Hightech einsetzt, um zerstörte Kulturbauten zu retten. Unter anderem auch das gerade angegriffene berühmte Höhlenkloster in Kiew. Und dann ist Kino ja. Eigentlich ein sehr guter Ort bei der Hitze, weil meistens gut klimatisiert, aber wir wollen noch mehr. Wir wollen die Geschichten, die im Kino über die Hitze erzählt werden, die schauen wir uns genau an. Immer noch einer der wichtigsten Literaturwettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Das ist der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und der dazugehörige Preis ist so etwas wie ein Zertifikat für Höheres im Literaturbetrieb. Kann man, glaube ich, so sagen, ein ganzes Wochenende länger noch sitzen Autorinnen zusammen, lesen neue Texte vor, eine Jury bewertet. Das Ganze wird übertragen und dann steht diesmal ein Name, nämlich Lena Schette. 32 Jahre alt, hat gewonnen, hat abgeräumt mit dem Text »Was wir tragen«. Es geht um die Freundschaft zweier als übergewichtig wahrgenommener Schülerinnen, die sich verbünden.
Wir finden zueinander, weil wir die dicksten Mädchen der Schule sind. Der Rest strömt in der Pause Richtung Mensa. Doch wir gehen zur Schultoilette an der Turnhalle, zu der sonst kaum jemand geht. Essen unsere Brote in den Kabinen. Auf dem Klodeckel sitzend, wo die Blicke nicht auf unseren kauenden Mündern ruhen. Eine von uns macht Musik auf dem Handy an und wir tauschen unter der Trennwand Salami gegen Marmelade.
Lena Schette in Klagenfurt, die Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Guten Tag.
Ich gratuliere aufs Herzlichste.
Vielen Dank.
Was war das für ein Moment, als die Bekanntgabe war?
Das ist im schönsten Sinne ein Schockzustand und ich glaube, es wird auch noch einige Tage dauern, bis es sich so richtig gesetzt hat.
Es ist ja ein sehr heißes Wochenende und trotzdem haben Menschen noch Lust aufs Lesen und sich vorlesen lassen. Wie haben Sie dieses Wochenende empfunden?
Es ist eine sehr schöne Atmosphäre hier und die Leute sind sehr konzentriert und hören den Texten sehr gebannt zu, trotz der Hitze. Und im Studio sind eigentlich beste Bedingungen und die Lesung hat sehr gut funktioniert, also das hätte ich mir gar nicht wünschen können.
Ist dieser Bachmann-Wettbewerb ein guter Ort für Ihren Text gewesen?
Im Vorhinein war ich mir nicht sicher, weil ich das Gefühl hatte, das Thema, ob das hier einen guten Raum findet und wie es ankommt. Man macht sich natürlich Sorgen vorher, hat Ängste, hat eine Bingo-Karte mit Dingen, die die Jury vielleicht vermeintlich sagen könnte. Aber all diese Dinge sind nicht eingetreten und es ist alles sehr gut gelaufen.
Also Sie haben Ihren Text richtig wahrgenommen, gefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe von der Jury-Diskussion zu 95% sehr gut getroffen und gehört und gesehen gefühlt.
Auf jeden Fall hat der Text voll abgeräumt, ne? Auch noch den Publikumspreis. Also ich meine, mehr geht hier schon gar nicht. Es ist ja schon ein Olympiasieg.
Ja, das stimmt. Ich bin auch nach der Lesung ins Hotel und habe dann ein paar Stunden später in mein Handy geguckt und hatte ganz viele liebe Nachrichten von Menschen, die zugehört haben von zu Hause aus und die irgendwas aus ihrer eigenen Geschichte aus dem Text herausfischen konnten und ganz liebe Nachrichten und habe mich gefreut, weil das ist ja genau das, was man sich wünscht als Autorin.
Das scheint ja offenbar ein Text zu sein, der viele Menschen berührt und der offenbar etwas aufgreift, was viele beschäftigt. Also in diesem Text, was wir tragen, geht es um zwei übergewichtige Schülerinnen, die sich verbünden gegen Ausgrenzung. Was sind das für zwei?
Das sind zwei Mädchen, die sich zusammentun, weil sie alleine ständig Gewalt in der Schule ausgesetzt sind, körperliche und psychische Gewalt, Mobbing und die es sich zusammen so schön machen, wie es ihnen geht und eben auch widerständig sind und sich wehren gegen die Zustände.
Wie genau machen sie das? Mit welchen Mitteln?
Einmal, indem sie Fluchtpunkte suchen. Zum Beispiel gehen sie zum Mittagessen nicht mehr in die Mensa, sondern verstecken sich mit ihren Broten in einem abgelegenen Schulklo. Oder sie gehen eben nachts zum Baden in den Fluss und nicht tagsüber, wo viele Menschen sind, die ihre Körper betrachten könnten. Und sie sind einfach füreinander da und geben sich einen gewissen Halt und eine Wärme miteinander.
Darf ich fragen, ob Sie Ihre eigenen Erfahrungen damit verarbeitet haben?
Das ist ein autofiktionaler Text in dem Sinne, dass da natürlich ein Kerngefühl drin ist, das etwas mit mir zu tun hat. Das auf jeden Fall. Aber am Ende ist es eine literarisch gebaute Welt und literarisch gebaute Figuren und ich bin nicht die Ich-Erzählerin.
Es ist manchmal auch nicht einfach, von außen diese Art von Fragen zu stellen, gerade wenn es um die Wahrnehmung von Körperformen geht, gerade von Frauen, gebe ich wirklich ehrlich zu. Man versucht dann wirklich auch als Fragender respektvoll zu sein, dennoch neugierig zu bleiben und genau erfahren zu wollen, was eigentlich los ist mit den beiden, wer sind die beiden, inwieweit hat zumindest eine von denen mit ihnen persönlich was zu tun. Es ist ambivalent, kann ich nur von meiner Seite aus sagen, wenn man über Körperwahrnehmungen spricht, auch als Außenstehender.
Ja, natürlich. Wir haben auch gesellschaftlich nicht so richtig eine Sprache, um über diese Dinge zu reden. Es ist ja auch der Begriff der Mehrgewichtigkeit ist ja auch gerade was Neues, weil es uns einfach an anderen Vokabeln mangelt, weil anderen Worte, um große Körper zu beschreiben, was Negatives haben und den Menschen eine Scham überstülpen.
Dann helfen Sie mir, welcher Begriff ist für Sie der bessere als übergewichtig?
Ich benutze da gerne das Wort mehrgewichtig. Ich finde dick auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das sind so meine Lieblingsbegriffe in dem Zusammenhang.
Sie haben gerade große Körper gesagt. Diesen Begriff haben Sie verwendet. Den verwenden Sie auch dann gelegentlich?
Gelegentlich, ja.
Hilft da Sprache, diese Klischees abzubauen und diese negative Wahrnehmung abzubauen? Hilft das? Also kann Sprache einen auch dann befreien? Kann sie Fortschritt erzeugen?
Da glaube ich ganz fest dran. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Aufgabe von Literatur, eine Sprache für Lebenswelten und Zustände zu finden und Aufmerksamkeit in Räume zu bringen, die vielleicht ansonsten außer Acht gelassen werden und so ein bisschen Identifikationspotenzial mitzubringen.
Ist dieser Text auch eine Selbstbefreiung, eine Selbstermächtigung für Sie?
Ja, das würde ich schon sagen. Und dass der Text dann gerade hier landet und so ein großes Publikum bekommt und so viele ZuhörerInnen, das hat schon was ein Befreiungsmoment, ja.
Ist das auch ein feministischer Text?
Das würde ich schon sagen, ja.
Weil die Körperwahrnehmung von Frauen einfach, ja, wie wir wissen, in der Öffentlichkeit eine ganz andere ist als die von Männern.
Genau. Natürlich leiden Männer auch unter Druck von außen, was ihre Körperlichkeit anbelangt, aber ich habe das Gefühl, da wird nochmal mit anderem Werkzeug gemessen als bei weiblichen Körpern.
Was würden Sie sich denn generell wünschen, gesellschaftlich, was die Wahrnehmung von Körpern in der Öffentlichkeit angeht?
Ich habe das Gefühl, wir haben eine große Übergriffigkeit im Blick auf andere Körper. Wir sind extrem bewertend und alles muss ästhetisch und schön sein. Und wir haben irgendwie völlig abgehobene Vorbilder aus den Medien, natürlich auch aus Social Media. Und wenn wir einander einfach wohlwollender betrachten könnten, uns einen Körper ansehen könnten und sagen könnten, okay, das ist vielleicht ein Körper, das trägt eine Person schon 30 Jahre oder mit diesem Körper hat sie Kinder geboren oder ein Körper, der in Krankheit lebt, mit Alterung, was auch immer. Wenn wir einfach empathischer und liebevoller im Blick werden könnten, dann würde sich vieles ändern.
Eine Frage noch zum Literaturbetrieb selbst. Hat der inzwischen mehr Platz für Geschichten über eine bestimmte Art der Herkunft? Sie haben ja auch in einem anderen Text mal geschrieben über einen alkoholabhängigen Vater, über schwieriges Großwerden. Haben Sie das Gefühl, all diese Geschichten werden stärker wahrgenommen?
Ich habe das Gefühl, dass gerade so ein Zeitfenster ist, wo dafür Ressourcen da sind und die Aufmerksamkeit und das Interesse. Aber an und für sich ArbeiterInnenliteratur gab es schon immer. Es gab schon immer diese Stimmen und das ist nichts Neues, aber jetzt gerade ist wieder so ein Zeitfenster, wo da mehr Aufmerksamkeit hingeht und das finde ich natürlich schön.
Wie schreiben Sie eigentlich?
Mein Schreiben ist relativ chaotisch, was glaube ich davon geprägt ist, dass ich viele Jahre Vollzeit gearbeitet habe im Schichtdienst und Schreiben nur in Zwischenräume gepasst hat. Und das hat sich jetzt auch nicht verändert, obwohl ich jetzt Vollzeit schreibend bin. Also ich schreibe über den Tag in ganz vielen kleinen Portionen zwischen 5 und 15 Minuten, ganz oft unterwegs, in Cafés, in der Straßenbahn, wo ich gerade gehe und stehe, manchmal auch mit dem Handy oder auf irgendwelchen Zetteln, die ich dabei habe. Und die Sitzungen, wo das Ganze dann zusammengetragen wird und dann größere Texte daraus entstehen, sind meistens nachts tatsächlich.
Weil dort mehr Ruhe ist?
Genau, weil es sich immer so ein bisschen anfühlt wie die geklaute Stunde, wo ich weiß, okay, jetzt kommen keine E-Mails, jetzt ruft mich niemand an, niemand klingelt, jetzt sind nur ich und der Text da.
Niemand will Interviews führen mit Ihnen. Sie können in Ruhe schreiben. Aber eine Frage habe ich noch. Tatsächlich, Sie haben es gesagt, Sie haben dort im Schichtdienst gearbeitet als Psychiatrie-Krankenschwester. Soweit ich weiß, machen Sie das nicht mehr.
Genau. Ja,
Sie haben dann studiert am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Was hat Ihnen dieses Studium, also dieses Handwerk und all diese ästhetischen Maßstäbe, die einem da vermittelt werden, was hat Ihnen das gebracht?
Ich habe mich in diesen 3 Jahren am Literaturinstitut extrem weiterentwickelt. Ich glaube, es tut auch einfach gut, mal absolut ernst genommen zu werden in dem, was man da macht. Und allein mit anderen Menschen zusammenzukommen, die dasselbe wollen wie man selbst. Und der Austausch über Texte. Und ich habe sehr viel darüber gelernt, wie man klug lesen kann. Also wirklich aktives Lesen und Dinge für sich selbst mobilisieren. Bin da sehr gestärkt rausgegangen.
Lena Schette, die Siegerin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs, Bachmann-Preisträgerin, mit ihrem Text »Was wir tragen«. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
So. Und wir waren ja mit unserem Team dort mehrere Tage dabei in Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb. Und es ist Zeit, zurückzuschauen. Andrea Gerg mit ihrer Bilanz dieses Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs.
3 Frauen und ein Mann. Das 3-zu-1-Verhältnis der diesjährigen Preisträger bzw. Preisträgerinnen spiegelt ziemlich genau das Geschlechterverhältnis bei dieser Jubiläumsausgabe des Bachmann-Wettbewerbs. 10 Autorinnen und 4 Autoren waren angetreten mit Texten, die zum Teil von Krankheiten, Körpern und deren Unvollkommenheit erzählten. Wie die 1993 in Lüdenscheid geborene Lena Schette, die mit ihrer Erzählung »Was wir tragen« richtig abgeräumt hat, so formuliert es Juror Thomas Stressle in seiner Laudatio auf seine Kandidatin. Bachmann und Publikumspreis für einen Text, der auf beeindruckend genaue, völlig unsentimentale Weise von der Freundschaft zweier Mädchen erzählt, von Übergewicht, Ausgrenzung und von Gewalt zwischen Müttern und Töchtern. Ein Kurzdrama von existenzieller Wucht. Auch der österreichischen Autorin Magdalena Schrefel, die mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet wurde, ist eine Annäherung ans Unaussprechliche, den Abgrund einer Krebserkrankung gelungen. Sprachlich präzise und in seiner Nüchternheit überraschend. Genau wie die aus Ungarn stammende Kinga Todt, deren vielstimmiger musikalischer Text auf beeindruckende Weise von Nationalismus und Rassismus erzählt, aber auch davon, wie wir in der Sprache zueinander finden können. Der Deutschlandfunkpreis ging ebenfalls zu Recht an Ozan Zakaria Keskinkelitsch, der schon im Herbst mit seinem Roman Hundesohn von der Kritik gefeiert wurde und hier in Klagenfurt eine beinahe lyrische Liebes- und Vater-Sohn-Geschichte erzählte. Er und auch Kinga Todt haben Teile ihrer Texte vorgesungen. Eine weitere Autorin, Slata Rochal, verließ nach der Lesung den Saal, um damit auf die prekäre Lebenssituation vieler Autoren aufmerksam zu machen. Und wieder eine andere, die Künstlerin Gesche Heumann, hat nur 2 Seiten, also eine Miniatur, eingereicht. Die strengen Regeln der traditionsreichen Veranstaltung sind also durchaus dehnbar, solange das Niveau einigermaßen gehalten wird. Und das war in diesem 50. Jahr meistens der Fall. Auch wenn man bei den Jurydebatten ja häufig das Gefühl hat, einem Familientreffen beizuwohnen, bei dem alle ihre seit Jahren festgelegten Rollen spielen und aus ihrer wechselseitigen Zu- oder Abneigung längst keinen Hehl mehr machen, wie der Schweizer Philipp Tingler und der Juryvorsitzende Klaus Kastberger. Der Grazer Literaturwissenschaftler war zum letzten Mal mit von der Partie und auch wenn solche Spielerwechsel den Debatten zweifellos Schwung verleihen, werde ich seine treffsicheren Pointen ebenso vermissen wie seine Motiv-T-Shirts, die in diesem Jahr manchmal sogar zur jeweiligen Debatte passten. Etwa wenn Kastberger mit einem kunstvollen Fleck am linken T-Shirt-Ärmel über die Schimmelflecken im Text von Fiona Sironitsch zum Körperfleck bei Kurt Prödel kam und schließlich darin ein literaturwissenschaftliches Grundmotiv verortete, das sich schon bei Ilse Eichinger und den Flecken der Vergangenheit finden lässt. Das ist geist- und kenntnisreich und ausgesprochen inspirierend. Ohnehin waren die Jurydiskussionen vor allem bei schwächeren Jahrgängen als diesem oft der spannendste Teil des Wettbewerbs. Führen Sie doch etwas vor, was inzwischen Seltenheitswert hat. Öffentlich zuzugeben, dass etwas nicht sofort und vollständig verstanden und eingeordnet werden kann, hat in unseren Zeiten, wo sehr schnell und reflexhaft geurteilt und wegsortiert, sprich gecancelt wird, eine hohe Qualität. Zweifel und Widerspruch zuzulassen, sich einander doch noch anzunähern oder auch bereits geäußerte Ansichten öffentlich zu revidieren, das ist vorbildlich. Auch im Hinblick auf andere Gespräche und Diskussionen, zu denen uns die komplizierte, oft überfordernde Weltlage herausfordert.
Andrea Gerg mit ihrem Blick zurück auf diesen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Wenn früher gesagt wurde, palästinensische Stimmen sind zu wenig vertreten im Kulturbetrieb. Hat sich das inzwischen gedreht? Werden nach den Debatten um den Gazakrieg nun eher sogar israelische Stimmen an den Rand gedrängt? Ist das so? Wenn ja, Wie wäre ein Diskurs dann noch möglich in einem zerstrittenen Kulturbetrieb? Auch im Theater erleben wir eine ähnliche Debatte. Eine Initiative von Theatern macht sich zumindest jetzt Sorgen und hat an diesem Wochenende eine Initiative gestartet. Sie nennt sich Antisemitismus, Kritik und Theater. Mit dabei unter anderem die Münchner Kammerspiele, aber auch das Staatstheater Augsburg, wo das Ganze stattfand, die Gründung. Dessen Intendant ist André Bücker. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was genau will diese Initiative?
Die Initiative will Vernetzung schaffen und Allianzen bilden, sage ich mal, im Kulturbetrieb, in den Theatern und in Kulturinstitutionen zum Thema Antisemitismus und dort eben auch eigene Akzente setzen gegen den grassierenden Antisemitismus auch in Kulturinstitutionen.
Wie genau zeigt sich denn Antisemitismus in Kulturinstitutionen?
Naja, wir haben das ja tatsächlich nach dem 7. Oktober doch sehr vielfältig erlebt, dass gerade auch von Kulturinstitutionen ein sehr hörbares Schweigen ausging, bis hin doch durchaus zu massivem Verständnis für die Terrorakte, die dort passiert sind. Und ein großes Anliegen dieses Netzwerkes ist im Prinzip auch auf verdeckten Antisemitismus hinzuweisen, also auch Codes zu entschlüsseln in Kunst und Kultur, wo sich Antisemitismus breit macht, wo sich Vorurteile, teilweise lange tradierte Vorurteilsstrukturen immer noch weitererzählen und sich darüber auszutauschen und Prozess der Bewusstmachung in Gang zu setzen und dort auch Partner zu finden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und für uns ist es tatsächlich auch wichtig, dass es jetzt nicht nur eine Initiative des Staatstheaters ist, sondern dass es quasi auch genreübergreifend ist und freie Theater, Staatstheater, Theaterinitiativen, freie Künstlerinnen und Künstler und auch Publikum mit einbezieht. Das ist uns ganz wichtig.
Es geht ja, wenn man so sagen kann, erstmal klein los. Also gut, Ihr Theater ist dabei in Augsburg, die Münchner Kammerspiele sind dabei. Wie wollen Sie es schaffen, noch größer und noch vernetzter zu werden?
Das ist ja auch das Ziel. Also es ist das Ziel, einfach auch noch andere Institutionen zu erreichen. Und es ist gerade ja auch, es ist ja ein heikles Thema, wo sich viele Institutionen eben auch nicht dran trauen, weil es doch Narrative gibt im öffentlichen Diskurs, die doch viele abschrecken und davon abhalten. Und dann kennt man sich vielleicht auch nicht gut genug aus. Und so in diesen ganzen Dynamiken wollen wir im Prinzip auch entgegenwirken. Wir wollen tatsächlich auch Plattform sein, wo man sich informieren kann, wo man andocken kann, wo man tatsächlich auch die eigene Haltung überprüfen kann und in Austausch gehen kann mit anderen. Wie machen andere das? Wie gehen andere damit um, wenn in den Institutionen tatsächlich solche Strömungen vielleicht auch stärker werden? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und so im Gespräch auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen von anderen Häusern oder von anderen Institutionen hört man das oft, dass man da sehr, sehr zurückhaltend ist, weil man auch nicht weiß, ob man Allianzen hat im Raum der Kulturinstitutionen. Und das ist auch ein Zeichen heute, dieses Vernetzungstreffen. Es gibt Allianzen, es gibt nicht nur die eine Haltung gegenüber Israel und gegenüber den Thematiken, die mit dem 7. Oktober nochmal einen anderen Ausgangspunkt gefunden haben in den Debatten.
Ich versuche Sie gerade ein bisschen besser zu verstehen. Haben Sie Beispiele für uns? An welcher Stelle gibt es ein reales Antisemitismusproblem an deutschen Bühnen?
Naja, es gibt sicherlich in vielen Institutionen und in vielen Ensembles tatsächlich auch massive Diskussionen. Ich meine, wir erleben ja gerade auch über Social Media und über viele Diskurse im öffentlichen und halböffentlichen Raum doch eine sehr, sehr starke Überlagerung mit aktivistischen Narrativen, die quasi ganz eindeutig Stellung beziehen in Richtung Anti-Israel-Positionen und so weiter. Und das ist schon, glaube ich, ein großes, großes Thema. Wir haben die Dokumenta-Thematik gehabt. Wir haben sehr, sehr viele solche Einzelfälle sozusagen gehabt, die man aber, glaube ich, schon gesammelt betrachten muss.
Aber die Debatte wird ja geführt. Wo ist die Grenze zwischen legitimer Israel-Kritik oder besser Kritik an der Politik der israelischen Regierung, um es genauer zu sagen, und tatsächlich Antisemitismus? Das ist eine Debatte, die schon lange geführt wird, die den Kulturbetrieb immens beschäftigt. Ja. Haben Sie dazu eine Haltung entwickeln können?
Also ich persönlich habe dazu eine relativ klare Haltung, muss ich sagen. Ich finde diesen Diskurs, der ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich finde, man hat das ja auch gerade beim Parteitag der Linken jetzt auch wieder gesehen. Also diese krasse Anti-Israel-Haltung und diese Verleugnung wirklich von israelischen bzw. jüdischen Positionen, die finde ich schon sehr, sehr krass. Und gerade da sich der Kulturbetrieb ja oft eher auf der linken progressiven Seite wähnt, haben gerade die Leute im Moment ein massives Legitimierungsproblem anscheinend, für die sozusagen eine progressive, auch vielleicht eher linke Haltung nicht automatisch mit einem immer sich stärker radikalisierenden Israel-Hass einhergeht. Und das finde ich ein wichtiges Thema. Und für uns ganz speziell am Staatstheater Augsburg ist es auch etwas, wenn wir versuchen eben auch israelischen Künstlerinnen und Künstlern in dieser aufgeheizten Atmosphäre auch eine Stimme zu geben. Also wir fördern auch ganz gezielt eben das Engagement von Künstlerinnen und Künstlern aus Israel. Es gibt einen riesigen Pool von fantastischen Künstlerinnen und Künstlern von dort. Und die wollen wir eben auch weiterhin zeigen und wollen die auch featuren. Und unter diesen Künstlern sind ja auch ganz viele durchaus israelkritische Stimmen. Aber eben der Diskurs versucht, diese Stimmen ja tatsächlich auch durchaus zu unterdrücken.
Daher bleibt die Frage natürlich, wie groß dann Ihre Initiative werden wird. Haben Sie die Hoffnung, dass sich die meisten großen, wichtigen Theater in der Republik anschließen werden? Oder befürchten Sie auch, dass viele es eben ganz bewusst nicht tun werden?
Ach, ich sehe das jetzt erstmal ganz offen. Ich glaube, es ist ja immer wichtig, wenn man ein Ziel erreichen will, muss man irgendwann losgehen. Und das ist ein Startschuss jetzt. Und es ist erstmal eine tolle Vernetzungsarbeit, die jetzt hier gemacht wird. Und das Institut für Neue Soziale Plastik macht da wirklich auch tolle Arbeit. Mir auch wirklich wichtige Studien vorgelegt in der letzten Zeit. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man diese Aspekte sichtbar macht und dass man sich darüber unterhält und wie es in ganz vielen Aspekten so ist. Wenn man merkt, man ist nicht alleine mit einer gewissen Haltung, dann hat man auch einen ganz anderen Antrieb sozusagen, sich vielleicht auch zu äußern oder zu positionieren. Und das ist für uns jetzt ein wichtiger Startschuss und es gibt, ja, es ist ja nicht der einzige, es gibt ja mehrere Aktivitäten in diesem Bereich und wir gehen jetzt erstmal los und gucken, was uns passiert auf dem Weg.
Das sagt André Bücker, der Intendant des Staatstheaters Augsburg, der also diese Initiative Antisemitismus, Kritik und Theater an diesem Wochenende mitbegründet hat, dort an seinem Haus, unter anderem mit den Münchner Kammerspielen, aber auch den Landungsbrücken Frankfurt und noch weiteren Akteuren. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ja auch ein Krieg gegen die Kultur der Ukraine. Das haben wir immer wieder erlebt, immer wieder gesehen. Zuletzt zum Beispiel beim Weltkulturerbe Höhlenkloster in Kiew, das stark beschädigt worden ist. Und da, wo Zerstörung ist, da kommt aber auch der Wiederaufbau. Und dafür hilft Hightech, eine Firma aus Lviv, aus dem Westen der Ukraine. Skyron heißt sie, hat sich darauf spezialisiert, genaue 3D-Modelle von ukrainischen Kulturstätten zu machen. Mehr als 200 Mal hat Skyron das schon gemacht in den letzten Jahren mit Kirchen, historischen Bauten, ausgemessen digitalisiert und eben dabei auch das Kiewer Höhlenkloster. Mit diesen Daten wird der Wiederaufbau deutlich leichter. Frederik Rother ist in Kiew für uns. Bevor wir darüber reden, wie genau die Firma das Ganze macht, das Kiewer Höhlenkloster, wir haben darüber berichtet, wurde ja stark beschädigt. Wie reagieren die Menschen eigentlich, mit denen du gesprochen hast, über diesen Fall der Beschädigung?
Das hat viele Ukrainer sehr bewegt und die Bilder des brennenden Dachstuhls in der Nacht, also das vergessen die Menschen hier nicht. Ganz gut hat die persönliche Bedeutung Lyudmila Filipowitsch auf den Punkt gebracht, finde ich. Sie ist Philosophieprofessorin an der Nationalen Wissenschaftsakademie und auch Religionswissenschaftlerin. Und sie meinte hier gegenüber dem ARD-Studio, dass sie in der Nacht, als es brannte, am liebsten direkt zum Fluss hier in der Stadt gelaufen wäre und Eimer mit Wasser gefüllt hätte, um das Feuer zu löschen. Das ging natürlich nicht, weil es hier immer noch eine Ausgangssperre gibt in der Nacht wegen des Kriegs. Das Kloster ist einer der wichtigsten Orte für das orthodoxe Christentum. Die Wurzeln dieses Klosters reichen lange zurück und vor diesem Hintergrund hat Lyudmila Filipowitsch auch nochmal erklärt, warum das für die Ukrainerinnen und Ukrainer so wichtig ist.
Das Kloster ist eines der wichtigsten Symbole unserer nationalen Identität. Eine Nation ohne Wurzeln ist wie eine Distel. Sie bleibt nirgendwo haften, wird durch die Welt getragen von Land zu Land. Und die Tatsache, dass das Kloster erbaut wurde, dass es hier bereits seit dem 11. Jahrhundert besteht, macht es zu einem sakralen und sehr geschätzten Ort. Wie könnte das einen nicht bestärken, nicht wärmen?
Frederik, jetzt steht ja tatsächlich der Wiederaufbau des Dachs der Kathedrale an, dort in diesem Höhlenklosterkomplex. Wie genau geht es da weiter?
Es wurde ein provisorischer Dachstuhl aus Holz errichtet, der wurde dann mit Plan abgedeckt, sodass es da jetzt erstmal nicht mehr reinregnen kann. Dieser Dachstuhl ist seit ein paar Tagen fertig. Aber jetzt geht auch die richtige Arbeit wirklich nochmal los. Also es muss eine ganz genaue Schadensanalyse erfolgen. Es muss geguckt werden, was man wann reparieren kann. Und hier in der Ukraine hört man, dass es bis zu 2 Jahre dauern könnte, die Kirche wieder voll herzustellen. Die ukrainische Regierung hat schon gesagt, dass sie die Finanzierung übernimmt. Kosten von umgerechnet 10 Millionen Euro stehen da im Raum. Und auch andere Freunde und Partner wollen helfen. Zum Beispiel die Schweiz hat schon Hilfe angeboten.
Jetzt kommen wir zu der Firma aus Lviv, Skyron, die schon seit einiger Zeit professionelle Scans von kulturellen, von historischen Gebäuden macht, 3D-Modelle auch erstellt und tatsächlich diese beschädigte Kirche vor 3 Jahren gescannt hat. Inwieweit kann das jetzt helfen beim Wiederaufbau?
Ich habe mit Juri Prepodobny darüber gesprochen. Das ist einer der Gründer von Skyron. Und Prepodobny geht fest davon aus, dass die Daten beim Wiederaufbau helfen können. Vielleicht für das Dach, was jetzt nochmal neu errichtet werden muss, aber vor allem auch für das Innere der Kirche, wo eben Löschwasser eingedrungen ist und es womöglich auch Schäden gegeben hat an der Inneneinrichtung. Und da meinte er, könnte dann so ein detailliertes 3D-Modell schon sehr hilfreich sein. In diesem Modell sieht man auch wirklich jedes Detail im Raum in hoher Qualität. Man sieht Treppenstufen, Durchgänge, jedes an die Wand gemalte Bild, jedes Ornament, das Muster der Fliesen, ich konnte mir das anschauen. Und generell kann man auch sagen, dass die Daten und 3D-Modelle von Skyron nützlich sind beim Thema Wiederaufbau. Also in vielen anderen Fällen hier in den letzten Jahren wurden diese Daten schon für Rekonstruktionen genutzt.
Ich würde es gerne ein bisschen genauer wissen wollen. Wie genau arbeitet Skyron? Wie machen die ihre Modelle?
Es gibt vor allem 2 Techniken, die sich da in dieser Branche, sage ich mal, durchgesetzt haben, Laser und Fotos. Und damit arbeitet auch Skyron. Also bei der ersten Variante wird mit einem Laser einige Tage lang ein Gebäude gescannt. Der Laser wird dann an mehr als 1000 Stellen aufgestellt und fängt alles in der Nähe ein. Und aus diesen gewonnenen Daten kann man dann am Ende mit Hilfe einer Software, einer speziellen, ein 3D-Modell erzeugen. Die 2. Variante, Fotos, das dauert dann nochmal ein bisschen länger und es werden 15.000 bis 20.000 Fotos circa, manchmal auch mehr gemacht von dem entsprechenden Gebäude. Und auch diese Bilder, diese Fotos kann man dann mit einer Software zu einem genauen 3D-Modell zusammensetzen. Das sind so die beiden etablierten Techniken, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Die beste Scan-Qualität, habe ich gelernt, erreicht man dann, wenn man beides macht.
Und für wen genau wird das dann gemacht? Also wer fängt dann damit was an?
Das Mission Statement dieser Firma lautet, das kulturelle Erbe der Ukraine durch digitale Technologien erhalten und fördern und eben auch eigene Daten zu haben, um kulturelle Objekte für zukünftige Generationen zu bewahren. Das ist so ein bisschen der Auftrag, den die sich gegeben haben und dazu scannen die dann eben die Kirche, zum Beispiel im Kiewer Höhlenkloster, über die wir gerade gesprochen haben, auch mal einen alten Adelspalast aus dem 18. Jahrhundert, traditionelle ukrainische Holzkirchen, alte Synagogen, Burgen, historische Exponate aus Museen auch manchmal. Aber sie machen das nicht umsonst in der Regel, sondern sind eben eine Firma mit mehreren Mitarbeitern. Die Scans kosten Geld und die Auftraggeber können dann zum Beispiel Architekten sein, die zum Beispiel Daten für eine Rekonstruktion brauchen, Museen, die mit gescannten Objekten virtuelle Rundgänge konzipieren wollen oder auch Stiftungen, die gerade jetzt im Krieg das kulturelle Erbe hier im Land erhalten wollen und dann auch mal Scans finanzieren, auch für den Fall natürlich, falls mal was kaputt geht.
Gibt es eigentlich Unterstützung vom ukrainischen Staat für diese Arbeit?
Also finanziell nicht, meinte Juri Prepodobny. Das Geld wird einfach gerade an anderen Ecken und Enden gebraucht, auch vor allem beim Militär. Aber er sagte eben, dass staatliche Stellen Skyron, seine Firma, immer mal wieder weiterempfehlen, für sie werben. Da kennt man sich mittlerweile und damit kann er ganz gut leben, schien mir. Was er wiederum ein bisschen kritischer sah, ist, dass der Staat generell nicht viel fürs kulturelle Erbe macht im Land und auch seit den frühen 90er Jahren nicht viel getan hat.
Seit der ukrainischen Unabhängigkeit haben wir nichts gemacht, fast nichts. Die Ukraine hat Tausende, Hunderttausende historische Gebäude. Einige Tausend sind von nationaler Bedeutung. Und bei vielen von denen gab es in der Vergangenheit Probleme. Löcher in den Decken, von Wasser zerstörte Wände und so weiter. Das war und ist sehr üblich. Da hat sich der Staat meiner Meinung nach nicht gut drum gekümmert.
Ja, also das sieht Juri Pribodobny kritisch.
Andererseits gibt es ja gerade von historischen Gebäuden auch alte Baupläne. Inwieweit werden die dann von diesen Scans ersetzt oder braucht es diese Scans dann überhaupt, wenn man diese Originalbaupläne hat?
Also das habe ich Juri Pribodobny gefragt. Er meint auf jeden Fall, er hat mir dann auch von diesen alten Bauplänen erzählt, aber er sagte eben, dass die oft ungenau seien zum Beispiel. Und wenn man dann ein Gebäude abgescannt hat, die Daten, die man dann gewonnen hat, mit den alten Plänen vergleicht, dann sieht man plötzlich, meinte er, dass zum Beispiel die Höhe überhaupt nicht übereinstimmt und andere Sachen abweichen. Also die Scans sind natürlich eine viel genauere Methode und liefern viel genauere Werte und Daten und seien, so sagte er das dann, eben auch die zeitgemäße Technik, um alte Bauten und kulturelles Erbe zu vermessen.
Was wir ja nun schon wirklich seit Beginn dieses großflächigen Krieges erleben, das ist ja auch ein Krieg gegen die Kultur. Und vieles ist auch schon ganz bewusst zerstört worden, sicherlich auch, um die kulturelle Identität der Ukraine anzugreifen. Was ist eigentlich inzwischen nach all den Jahren des Krieges bekannt über das Ausmaß der Zerstörung der ukrainischen Kultur?
Es gibt immer wieder Zahlen. Die UNESCO hat da vor einigen Tagen neue Zahlen veröffentlicht und demnach konnten 536 Stätten identifiziert und verifiziert werden, die beschädigt wurden in den letzten 4 Jahren, und zwar über das ganze Land. Also ein Museum in der Region Kiew, das Opernhaus in Charkiw, eine Kirche im Gebiet Donetsk, Wohnhäuser in Lviv, die architektonisch wichtig sind, um da nur mal eine kleine Auswahl zu nennen.
Frederik Rother in Kiew über Zerstörung und Wiederaufbau und die Rolle von Hightech. Vielen Dank. Tja, wohin bei der Hitze? Wenn man nicht den ganzen Tag einfach im Wasser liegen kann und warten, bis es Abend wird. Ins Kino zum Beispiel, schön gekühlt, meistens jedenfalls. Und dann geht eigentlich alles, je nachdem, wie matsch man ist, was man überhaupt noch aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das Hirn scheint irgendwie auch zu zerfließen bei dieser Hitze. Aber vielleicht reicht es ja noch, um ein bisschen auch im Kino genau darüber zu reflektieren, was da draußen eigentlich gerade los ist. Diese Hitze, die uns an die Grenzen bringt. Filmkritiker Matthias Dell hat genauer hingeschaut, wenn es um Hitze im Film geht.
Das Gute an der Hitze im Film ist, dass man sie nicht spüren muss, sondern nur sieht und vor allem hört. Extreme Temperaturen im Kino vermitteln sich häufig über die Tonspur. Wie in dem Spielfilm In der Hitze der Nacht von 1967, wo nach dem Titelsong von Ray Charles die Grammatik des Schwitzens wie im Western-Saloon akustisch durchbuchstabiert wird. Das Schlürfen aus dem schon wieder leeren Glas. Eine nervige Fliege, die sich als einziges Lebewesen überhaupt noch bewegt. Die Jagd auf das Insekt, die der Barkeeper macht in seiner Rammlösigkeit kurz vor dem Koller. Auf der erzählerischen Ebene war die Hitze lange Zeit eine Metapher. Die ideale Atmosphäre für extreme Konflikte. Für das US-Kino hieß das zum Beispiel Rassismus. In der Hitze der Nacht handelt von einem Mord und einem von Sidney Poitier gespielten Schwarzen, der zuerst pauschal verdächtigt wird, um dann als Mordermittler von außerhalb den Fall gemeinsam mit dem weißen Kollegen zu lösen. In den emanzipatorischen 1960er Jahren geht die Geschichte versöhnlich aus. Heiß ist es aber nicht nur in der Glut des Südens, sondern auch in den Städten des Nordens der USA. Spike Lees Film Do the Right Thing von 1989 ist keine Anleitung für klimafreundliche Stadtplanung. Auch hier ist die Hitze eines Sommertags ein Zustand, der etwas über Spannungen in der Gesellschaft erzählt.
Just cool.
Über den friedlichen Alltag in Brooklyn einerseits und andererseits über die tödliche Polizeigewalt für Schwarze. Hitzig wird es ab den 1980er Jahren auch zwischen Mann und Frau. In Thrillern wie Body Heat mit Kathleen Turner und William Hurt, in denen die männliche Machtposition ins Schwitzen kommt. Buddy Heat erzählt, wie Jahre später Basic Instinct mit Sharon Stone und Michael Douglas im Rückgriff auf den Film Noir von Männern, die sich durch Frauen erotisch um den Verstand bringen lassen.
Ich mag, dass die Hitze so vieles mit dem Menschen macht. Es ist eigentlich wie so eine Lupe. Es verstärkt und verändert irgendwie Charaktereigenschaften und auch so Emotionen, zum Positiven wie auch im Negativen.
Sagt die Schweizer Filmemacherin Jacqueline Zünd, die gleich zwei aktuelle Hitzefilme gedreht hat. Der Spielfilm Don't Let the Sun hatte 2025 beim Festival von Locarno Premiere. Eine Dystopie in Zeiten des Klimawandels. Die Menschen leben des Nachts und distanziert. Berührung ist ja nichts Erotisches, vielmehr ein Problem. Und in Zünds Dokumentarfilm Heat aus diesem Jahr ist alles noch schlimmer.
Es hat mich schockiert, weil einerseits habe ich eine Dystopie entworfen in der Fiktion, die ich dann aber teilweise erschreckenderweise in der Realität wiedergefunden habe. Also ich habe in der Fiktion zum Beispiel so einen Cooling Room erdacht, dass man wohin gehen kann, um sich abzukühlen, weil in der Welt, die ich kreiert habe, auch die Energie knapp geworden ist. Das heißt, man kann sich nicht Klimaanlagen leisten, sondern man muss an einen öffentlichen Ort gehen, wo es Klimaanlagen gibt. Und sowas habe ich in den Emiraten gefunden, so eine Eisbar.
Eine Szene wie aus böser Science-Fiction. Heat begleitet etwa eine junge Frau aus Kenia, die als Servicekraft in jener Eisbar arbeitet. Anders als die Gäste hält sie sich den ganzen Tag bei minus 6 Grad auf, um dann wieder in das 50 Grad heiße draußen geworfen zu werden. Eine extreme Erfahrung, die
Unterschiede zwischen Arm und Reich extrem sichtbar macht, erlebbar macht. Weil die Reichen aber einer gewissen Temperatur gar nicht mehr den Raum verlassen, während die Armen das erdulden müssen. Also das fand ich sehr heftig, dies so zu direkt zu erfahren in diesen Gebieten.
Anders als bei den Spielfilmen über die Hitze, in denen Schweißperlen eine Frage des Maskenbilds sind, sah sich Jacqueline Zünd für den Dokumentarfilmdreh selbst den Temperaturen in Dubai und Kuwait ausgesetzt.
Wir haben uns mindestens einmal täglich gesagt, wer hatte diese wirklich super idiotische Idee, einen Film über Hitze zu machen, weil es ist wirklich extrem, so arbeiten zu müssen. Aber an gewissen Temperatur funktioniert auch das Hirn nicht mehr wirklich.
Heat wirkt wie der Film der Stunde. Einen Starttermin gibt es aber noch nicht. Wer will sich schon im Kino angucken, wo vorher gerade geflüchtet ist? Denn das ist die immerhin matte Pointe bei der Hitze im Film. Die Kühle eines klimatisierten Kinosaals macht es leichter, den Leuten auf der Leinwand beim Schwitzen und Dösen zuzuschauen. Nicht zuletzt in baumlosen Westernlandschaften, wo die Sonne hochsteht um 12 Uhr mittags und schon die Musik sich kaum aufraffen mag zu übermäßiger Aktivität.
Die Hitze und wenn die Zeit stillsteht, auch im Kino. Über Hitze im Film war das Matthias Dell. So, eine neue Woche steht vor uns und womit eröffnet das Feuilleton? Arno Zesek weiß es.
Der Hitzediskurs existiert in zwei Varianten. Das Jammern darüber, dass es so heiß ist und das Jammern über das Gejammere. Heißt es in der Süddeutschen Zeitung, in der Philipp Bovermann die neue deutsche Hitzeachtsamkeit beobachtet. Die Alten ächzten einst in ihren Wohnungen und das war halt so immer schon. Heute hingegen ist Temperatur-Awareness ein unverzichtbarer Teil jedes Rücksichtsnahmeportfolios. Man ermuntert sich zur gegenseitigen Hilfe. Vielleicht mal bei den älteren Nachbarn klingeln, sich erkundigen, wie es den vulnerablen Gruppen geht bei diesen Temperaturen, ob man sie in ein klimatisiertes Museum begleiten oder sonst wie helfen kann. In unseren Ohren klingt das leise spöttisch und in den Spott mischt sich Sarkasmus, wenn Bovermann ausführt: Nur die Klimaanlagen, die bleiben, wenn es nach den Temperatursolidaritätspromotern geht, gefälligst aus. Die Hitze haben wir uns schließlich selbst eingebrockt. Das heißt, sofern überhaupt Klimaanlagen eingebaut wurden, anders als in vielen Schulen, wo junge Menschen bei 37 Grad Raumtemperatur binomische Formeln lernen sollen. Klimaanlagen haben den Vorteil, dass sie wirklich helfen, aber sie befeuern den Treibhauseffekt weiter, wie etwa die Taz dieser Tage warnte. Das tun Heizungen auch, helfen aber super gegen Kälte. Würde man Rentnern empfehlen, sie lieber nicht anzuschalten, wenn es kalt wird? Bevor Sie sich fragen, ob der bissige SZ-Autor Bovermann jetzt einen auf Dieter Nuhr machen will, zweierlei. Zum einen lobt Bovermann die jüngsten Anträge der Grünen zur Hitzekrise, Sie enthielten tatsächlich sinnvolle Vorschläge. Burwermann will also konstruktiv sein. Zum anderen ist das mit Dieter nur so eine Sache. Für die Sentenz, die Wahrscheinlichkeit in einer Beziehung auf einen Frauenmörder zu treffen, ist praktisch null, bekam es nur von der FAZ bis zur Taz hart um die Ohren. Und nun erklärt nur in der Tageszeitung Die Welt, am bedrohlichsten ist das Gefühl, wenn sich die bürgerliche Mitte von mir abzuwenden scheint. Das ist meine Angst, weil ich da meine politische Heimat sehe. Aber das passiert nicht. Ich glaube, was ich denke, stimmt im Wesentlichen mit der Mitte überein. Ich bin jedenfalls meinen Text nochmal durchgegangen. Es gibt weder eine Täter-Opfer-Umkehr noch eine Rechtfertigung von Frauenmorden. Während des Shitstorms spüre ich dann, dass die Diskussion irgendwann wieder in meine Richtung kippt. Mein Statement auf Facebook geht auf die 2 Millionen Views zu und hat mehr als 30.000 Likes. Die Wut-Emojis haben gerade mal die 100 überschritten. So Dieter Nuhr, zu dem Sie bestimmt eigene Ansichten haben. Ansichten über Texte austauschen, Urteile fällen, Preise vergeben. Darum geht's beim alljährlichen Klagenfurter Wettlesen. Und am Montag danach beurteilen die Feuilletonisten stets ihrerseits die Juroren und Schriftstellerinnen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung konstatiert Jan Wiele, leider überwog manchmal der Eindruck, dass die Jury besser war als die Texte. Einige davon waren bestenfalls mühsam heruntererzählt. Eigenwillige Schreibung und Vielsprachigkeit zum Stilmittel dagegen macht der Text Ostblock-Mädel der 1983 im ungarischen Csárvár geborenen Kinga tot, der sich zudem durch einen Vortrag mit Geräuschen und litaneihaft gesungenen Stellen auszeichnete. Kinga Todt erhielt den Killack-Preis. Der Hauptpreis, benannt nach Ingeborg Bachmann, ging unterdessen an Lena Schette, die auch zwei weitere Preise abräumte. In der SZ zitiert Marie Schmidt aus Schettes Siegertext: Meine Mutter hasst meinen Körper, weil ihr eigener ein Leben lang wehgetan hat. Vom Hunger und vom Würgen, von Diätshakes in bunten Pappdosen, vom runden Rennen. Schmidt erläutert: Die Nüchternheit und die kompakten Sätze, die am Ende albtraumhafte Gewaltfantasie gegen den eigenen Körper, beeindruckten die Jury. Uneinig war man sich nur über die Frage, welcher Blick vom eigenen privilegierten Standpunkt auf die dargestellte Unterschicht geschmackvoll sei. Passend dazu wundert sich die Taz darüber, dass die Jury gewisse Texte wunderbar proletarisch fand und die Faszination für Unterschichtskräfte hervorhob. Wir hoffen, Sie bleiben auch in der neuen Woche fasziniert vom Feuilleton. Alles Gute und auf bald.
Arno Zesek aus den Feuilletons vom Montag. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Beim Podcast empfehle ich gerne unsere DLF-App.